Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Liebe Gemeinde, heute feiern wir, wie wir das in der Moderation schon gehört haben, eigentlich Palmsonntag. Palmsonntag, das ist der Tag, an dem Jesus wie ein König in Jerusalem eingezogen ist. Und warum heißt der Palmsonntag? Weil die Leute die Palmwedel von den Palmen abgerissen haben und Jesus zugejubelt haben und ihre Kleider auf den Boden gelegt haben. Und es war ein wirklicher Einzug eines Königs. Festlich, phänomenal. Ich stelle mir das als ein sehr buntes und schönes Fest vor, als Jesus dort in Jerusalem eingezogen ist. Und wir drücken einmal kurz auf die Pausetaste. Wir drücken einmal kurz drauf und drücken danach auf die Taste fürs Zurückspulen und gehen nochmal so ein paar Tage zurück, bevor Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Ein König hat ja eigentlich sowas wie ein Regierungsprogramm. Wofür steht der König? Und ab und zu gibt ein König, ein Regierender, eine sogenannte Regierungserklärung ab, damit man weiß, wofür steht eigentlich diese Regierung, in dem Fall dieser König. Und genau so eine Regierungserklärung hat Jesus ein paar Tage vor dem Einzug in Jerusalem abgegeben. Und diese Regierungserklärung, die schauen wir uns nochmal etwas genauer an und auch die Vorgeschichte zu dieser Regierungserklärung. Das ist eine, wie ich finde, ja so typisch menschliche Geschichte, die da vorausgeht. Da sind die zwei Jünger, Nachfolger Jesu, die den Beinamen Donnersöhne hatten, und ihre Mutter Hauptprotagonisten. Wir müssen uns kurz erinnern, Johannes und Jakobus, das ist der Vorname der Donnersöhne, die waren von feurigem Charakter, könnte man sagen. Die wollten auch mal ein ganzes Dorf in Schutt und Asche legen und Jesus bitten, dass er Feuer vom Himmel fallen lässt, weil sie nicht, wie sie meinten, gebührend in dem Dorf empfangen worden sind. Und das war für sie Grund genug, Jesus mehr oder minder zu befehlen, so Jesus, jetzt ist Zeit, dieses Dorf erkennt deine Majestät nicht an, es ist Zeit, dass Feuer und Schwefel vom Himmel fällt und dieses Dorf vernichtet. Daraufhin stutzt Jesus sie ein wenig zurecht und sagt, das überlegen wir jetzt nochmal, ist nicht so eine gute Idee. Und diese Donnersöhne, Jakobus und Johannes, schicken jetzt ihre Mutter vor. Und zwar, um Folgendes zu klären, lieber Jesus, wer darf denn am Ende des Tages, also in der Ewigkeit, neben dir sitzen? Und ich hoffe doch sehr, dass das meine beiden Söhne sind. So ist die Vorgeschichte zu dem, was Jesus dann sagt. Jesus sagt nämlich, also ganz ehrlich, liebe Mutter von Jakobus und Johannes, das sehe ich differenziert. Das sehe ich anders. Und ich möchte euch auch sagen, warum ich das anders sehe. Ich ticke nämlich und mein Reich tickt nämlich völlig anders, als ihr das denkt. Und dann sagt Jesus Folgendes. Da rief Jesus auch sie herbei und sagte zu ihnen, ihr wisst, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch darf das nicht so sein. Sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll euer Diener sein. Genauso ist auch der Menschensohn nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Das ist die Berufung Jesu. Wir haben in den letzten Wochen über die Berufungen, die einzelnen Berufungen Jesu nachgedacht. Wir haben darüber nachgedacht, was es heißt, die Berufung Jesu zu predigen und was das für uns bedeutet. Wir haben darüber nachgedacht, wie es mit der Berufung Jesu aussieht, Fülle zu bringen und was das für unser Leben bedeutet. Wir haben darüber nachgedacht, dass Jesus die Berufung hatte, Sünder zu rufen. Und heute denken wir darüber nach, was es bedeutet, dass Jesus eine Berufung hat und diese Berufung heißt, ich diene. Diese Berufung des Dienens ist im Prinzip das Ausrufezeichen, das Destillat aller Berufungen. Alle Berufungen, die wir bisher bedacht haben, lassen sich in diese einzelne Berufung hineinführen. Er ist gekommen, um zu dienen. Das klingt auch später im Neuen Testament im Philipperbrief an. Er kam auf diese Welt, er wurde Sklave, er wurde ganz niedrig. Das ist die Berufung Jesu, zu dienen. Wir wollen im Folgenden anschauen, wie Jesus eigentlich dient. Wie tut er das? Wir haben auf jeden Fall die Regierungserklärung, die ich nochmal hier vorne mitgebracht habe, wenn das hier angeht. Geht nicht an. So, da hatten wir es, der Vers, der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen. Und wir gucken uns jetzt an, wie dient er. Zwei Punkte habe ich dazu. Erstens, er dient körperlich. Jesus dient körperlich. Was bedeutet das? Dazu müssen wir gar nicht lange suchen, denn Jesus lässt seiner Regierungserklärung aus Matthäus 20 Taten folgen. Das muss man zusammenlesen. Es geht nämlich weiter. Also wir sind sozusagen im Dunstkreis von Jericho. Und jetzt geht es weiter. Jesus verließ Jericho zusammen mit seinen Jüngern. Eine große Volksmenge folgte ihm. Da saßen zwei Blinde am Weg. Sie hörten, dass Jesus vorbeiging und riefen, hab Erbarmen mit uns, Herr, Sohn Davids. Die Leute aus der Volksmenge fuhren die Blinden an, seid still! Aber die Blinden schrien noch viel lauter, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Da blieb Jesus stehen. Er rief sie zu sich und fragte sie, was wollt ihr? Was soll ich für euch tun? Die Blinden sagten zu ihm, Herr, dass wir sehen können. Jesus hatte Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen und sofort konnten sie sehen und folgten Jesus nach. Ich bräuchte hier nochmal. Ja, folgten Jesus nach. Jesus dient körperlich. Er lässt seinen Worten Taten folgen. Jesus ist das Körperliche nicht egal. Ich glaube, dass wir an der Stelle oft eine falsche Prägung haben. Wir haben eine falsche Überzeugung, welche Rolle der Körper in unserem Leben spielen sollte. Das rührt ein wenig daher, wahrscheinlich durch die griechische Prägung, in der man den Körper und die Seele voneinander getrennt hat. Und der Körper ist eine nutzlose Hülle für etwas viel Wertvolleres, für etwas viel, viel Wichtigeres, was in uns ist. Und dieser ätzende Körper, der ist so ein Ballast, mit dem wir uns halt auch irgendwie abfinden müssen. Aber das ist definitiv kein biblisches Bild. Das ist vielleicht ein griechisch-römisches Bild, aber kein biblisches. Der Körper ist für Gott nicht egal. Im Alten Testament nicht. Das gucken wir uns jetzt nicht explizit an, aber auch da haben wir eine Menge Körperlichkeit. Und auch im Neuen Testament nicht. Jesus dient dem Körper. Dient den körperlichen Bedürfnissen. Was ist eins seiner ersten Wunder? Das Weinwunder. Das ist ein menschliches Bedürfnis zu feiern und ausgelassen zu sein. Und Jesus dient diesem Bedürfnis. Jesus heilt. Wie viele Heilungen vollzieht Jesus und eben auch in dieser Geschichte? Jesus ist das nicht egal, dass diese zwei Menschen nicht sehen können. Er will, dass sie sehen. Er will, dass sie das Tageslicht betrachten können. Jesus ist das nicht egal. Jesus predigt. Aber er dient auch am Körper, wie wir das in den Brotwundern hören. Gleich mehrfach wird von einem Brotwunder berichtet. Und wenn Jesus predigt, will er ganzer Gastgeber sein. Er will nicht nur einen guten Gottesdienst liefern, sondern er will auch, dass die Menschen körperlich ankommen. Und diesen Auftrag, körperlich zu dienen, den gibt Jesus auch weiter, auch seinen Jüngern. Der Missionsbefehl im Markus-Evangelium, der hat zwei Anklänge. Der eine ist nämlich, das Wort zu verkünden. Der andere ist, zu heilen. Zu heilen, das ist Diakonie. Das tun wir bis heute. Das ist unser Auftrag, Menschen zu heilen. Es war ein grober Fehler, die Diakonie von der Wortverkündigung zu trennen, die Kirche aufzuteilen in einen Dienst am Menschen und an einen Dienst an der vermeintlichen Seele. Das aufzutrennen war ein Fehler. Denn wenn man nur predigt und den Körper außer Acht lässt, dann wird das ganz schnell zur Heuchelei. Dann wird das hohl. Und wenn ich nur körperlich diene, ohne Inhalt, ohne die Wortverkündigung, ist das auch hohl. Beides ist schwierig. Ich habe in meiner Diplomarbeit mal herausgearbeitet, wie viele andere auch, dass Wortverkündigung und körperliches Dienen Zwillinge sind. Der eine kann nicht ohne den anderen. Der eine kann nicht ohne den anderen. Das ist unser Auftrag bis heute. Der Dienst nicht nur in der Predigt, sondern auch am Menschen, für den Menschen. Jesus dient körperlich. Und Jesus dient auch seelisch. Ich sage bewusst nicht psychisch, ich sage seelisch. Und dazu schauen wir uns eine zweite Geschichte an. Kerstin, kannst du noch mal einmal weiterklicken? Dankeschön. Eine zweite Geschichte an, und zwar aus dem Johannesevangelium, die auf den ersten Blick auch körperlich ist, aber einen ganz starken seelischen Anklang hat. Und da merken wir schon, dass die Bibel selber gar nicht so stark unterscheidet zwischen körperlich und seelisch. Und das merken wir auch an der Geschichte, denn sie ist am Ende eine ganz tiefe seelsorgerliche Geschichte. Aus Johannes 13. Das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Jetzt sollte er die Welt verlassen und zum Vater gehen. Er hatte die Menschen immer geliebt, die in der Welt zu ihm gehörten. Und so liebte er sie bis zuletzt. Jesus aß an diesem Abend mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater alles in seine Hand gelegt hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott zurückkehren sollte. Er stand vom Tisch auf, legte den Mantel ab und band sich ein Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen. Danach trocknete er sie mit dem Tuch ab, das er umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der zu ihm: Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete: Was ich tue, das verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber später verstehen. Petrus erwiderte: Nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete: Wenn ich dich nicht wasche, gibt es für dich keine Gemeinschaft mit mir. Da sagte Simon Petrus: Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus antwortete: Wer gebadet hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße waschen zu lassen. Lassen wir diese Geschichte aus dem Johannesevangelium einmal auf uns wirken. Was sagt Jesus da im Einzelnen? Was macht Jesus da? Jesus, der Lehrer und Herr, beugt sich vor seinen Jüngern. Mehr, der Schöpfer, beugt sich vor seinem Geschöpf. Er verneigt sich vor den Menschen. Gott verneigt sich vor den Menschen. Ist das euer Gottesbild? Ganz ehrlich, meins ist es nicht. Boah, ich tue mich sehr schwer damit. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich das echt mal in mich hineinfallen lassen und habe gemerkt, boah, da widerstrebt, ich kann mich mit Petrus sehr identifizieren, es widerstrebt mir. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Jesu Verneigung und sein Dienst schließen auch Judas, den Verräter, und Petrus, den Verleugner, mit ein. Und Jesus wusste zu dem Zeitpunkt, dass Judas ihn verraten wird. Und Jesus wusste, dass Petrus ihn verleugnen wird. Jesus dient bedingungslos. Es ist an keine Bedingung geknüpft. Sein Dienst ist noch nicht mal an eine Erwiderung geknüpft. Also ich muss nicht nur eine Bedingung nicht bringen, sondern ich muss noch nicht mal das Ganze erwidern, sondern ich kann mich auch noch komplett konträr zu dem verhalten, was Jesus eigentlich gerade an mir gemacht hat. Siehe Judas, siehe Petrus. Und der Dienst der Fußwaschung, das muss man vielleicht dazu auch nochmal wissen, das ist der niedrigste Dienst, den man tun kann. Von allen Sklavendiensten ist das der Dienst, der ganz am Ende steht. Tieferer Dienst geht nicht. Und damit ist das letztlich auch das, was der Philipperbrief schreibt, nämlich er wurde einem Sklaven gleich. Damit kommt Petrus nicht klar. Er lässt sich gerne von Jesu Worten berühren. In zahlreichen Gottesdiensten, die Jesus gehalten hat, lässt er sich tief von den Worten Jesu berühren. Aber er möchte sich nicht durch seine Hände berühren lassen. Hände, die geöffnet sind, das Schmutzige, das Stinkende, das Schweißige seiner Füße zu umfassen, anzufassen. Hände, die geöffnet sind, das Dunkle, das Unerlöste in ihm, in Petrus selbst zu umfassen. Sein Unvermögen, seine ganze Gebrochenheit der Vergangenheit und auch der Zukunft. Petrus wird ja kurze Zeit später die Erfahrung machen, dass er nicht in der Lage ist, aus eigenen Stücken Jesus zu folgen. Ich möchte mal eine Hypothese aufstellen. Petrus ist 3 Jahre mit Jesus unterwegs und wir wissen, dass Petrus Jesus heiß und innig geliebt hat. Der ist wirklich ein glühender Nachfolger Jesu. Wenn wir die Geschichten im Neuen Testament ansehen, würde ich sagen, ein glühender Nachfolger Jesu. Ich würde die Hypothese aufstellen, der hat Jesus mehr geliebt als alle wir hier in diesem Raum zusammen. Aber Petrus wird es nicht schaffen, in der dunkelsten Stunde für Jesus zu stehen. Petrus wird ihn verleugnen. Und der Rest der Jünger wird wegrennen. Und sie waren alle 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Sie haben übernatürliche Wunder erlebt. Sie haben die Liebe Jesu an ihrem eigenen Körper letztlich spüren dürfen, indem er sie immer wieder aufgebaut hat, ihnen Gutes getan hat. Und sie werden alle weglaufen. Letztlich verrät er nicht nur Petrus, den Herrn Jesus, sondern letztlich ist Jesus von allen verraten und verkauft. Trotz dessen, dass Jesus das weiß, verbeugt er sich vor seinen Jüngern. Und erst durch diese Fußwaschung wird Gemeinschaft mit Jesus möglich. Erst indem ich anerkenne, dass ich dieser Waschung bedarf. Erst indem ich anerkenne, dass Jesus sich auch vor mir beugt, wird Gemeinschaft mit ihm möglich. Die Frage ist, ob wir in der Lage sind, unsere Selbstgerechtigkeit abzulegen und uns berühren zu lassen, im tiefsten unseres Herzens von dem, der seine Hände dafür aufhält und aufmacht. Jesus hält seine Hände nicht nur heilend auf die Ohnmacht und Gebrochenheit, auf das Stinkende und Schweißige von Petrus, sondern er hält seine Hände auch meinem gammeligen, stinkenden, Schweißigen und Gebrochenen meiner Ohnmacht hin. Er hält seine Hände auf, um sie heilend darauf zu legen, da, wo ich lieber selber gar nicht hinschaue. Wo ich lieber die Augen vor verschließe. Der Schöpfer beugt sich vor dem Geschöpf. Er beugt sich auch vor mir. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Jesus dient uns. Das muss ich verarbeiten. Ich hab's lieber andersrum. Die Anbetung, die ja zweifelsfrei richtig ist. Aber das Lied hat 2 Strophen. Es ist das Lied der Anbetung, die wir Gott bringen. Und es ist aber auch die 2. Strophe, dass Gott sich vor uns beugt und uns dient. Und zwar bis ans Kreuz. Er dient meinem Körper, meiner Seele. Er stirbt für mich, um mich auszulösen aus der Macht des Todes. Kann ich das annehmen? Und kann das meine Gesinnung werden, meine Haltung? Kann es meine Haltung werden, zu dienen? Immer unter dem Gesichtspunkt, Gott selbst, der Schöpfer dieser Welt, dient mir. Wie viel mehr müsste ich vielleicht auch dienen? Fragen, die aufgeworfen sind und Fragen, die ich gerne euch mitgeben möchte in die Woche, in die Karwoche, in die Passionswoche. Das sind Fragen zum Nachsinnen, das sind Fragen zum Nachdenken, die jeder nur für sich alleine beantworten kann. Ich möchte euch entlassen mit diesen Gedanken, Jesus dient dir. Und wäre es nicht an der Zeit, den anderen, der mir über den Weg läuft, ebenfalls höher zu schätzen. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Ein jüdisches Märchen, welches viel Wahrheit in sich trägt und der ein oder andere vielleicht auch kennt. Ein Rabbi kommt zu Gott. Herr, ich möchte die Hölle sehen und auch den Himmel. Sagt Gott zu ihm, nimm Elia als Führer mit, er wird dir beides zeigen. Der Prophet nimmt den Rabbi bei der Hand, er führt ihn in einen großen Raum, ringsrum Menschen mit langen Löffeln. In der Mitte auf einem Feuer kochend ein Topf mit einem sehr, sehr, sehr leckeren Gericht. Alle schöpfen mit langen Löffeln aus dem Topf, aber die Menschen sehen mager aus, blass und elend und krank. Kein Wunder, ihre Löffel sind zu lang, sie können sie nicht zum Munde führen. Das herrliche Essen ist nicht zu genießen. Die beiden gehen hinaus. Welch seltsamer Raum das war, fragte der Rabbi den Propheten. Die Hölle, lautete die Antwort. Sie betreten einen zweiten Raum, alles genau wie im ersten, ringsherum Menschen mit langen Löffeln, in der Mitte auf einem Feuer kochend, ein Topf mit einem sehr, 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 sehr leckeren Gericht. Alle schöpfen mit ihren langen Löffeln aus dem Topf, aber ein Unterschied zu dem ersten Raum. Diese Menschen sehen gesund aus, gut genährt, glücklich und zufrieden. Wie kommt das? Der Rabbi schaut genau hin, da sieht er den Grund. Diese Menschen schieben sich die Löffel gegenseitig in den Mund. Sie geben einander zu essen. Da weiß der Rabbi, wo er ist. Amen.